Sie hören jetzt gleich die Predigt von Kassel-Mönchenberg.
Der Predigttext heute ist für mich so einer der ganz großen Bibeltexte überhaupt. Tatsächlich von Jugend an ist er mir vertraut. Das ist der sogenannte Missionsbefehl, also die letzten Worte von Jesus nach dem Matthäusevangelium. Da hat Jesus sich verabschiedet von seinen Jüngern und in die letzten Worte ganz am Ende das hineingelegt, was ihm besonders am Herzen liegt. Vielleicht kennen einige von euch den Satz, jeder Baptist ein Missionar. Ich weiß nicht, wann ich den das erste Mal gehört habe. Der geht zurück auf den Gründer der Baptisten in Deutschland. Noch nicht den Text bitte. Nämlich auf Johann Gerhard Onken. Der war in einem Bibelkreis, die hatten so die Erkenntnis, dass die Säuglingstaufe nicht die rechte Taufe sei. 1834 dann ist er von einem amerikanischen Baptisten, der zu Gast war in Hamburg, getauft worden. Sie haben die erste Baptistengemeinde gegründet und einige Jahre später war er in England auf einer Konferenz der Baptisten. Und da wurde Johann Gerhard Onken gefragt, wie viele Missionare haben Sie denn jetzt schon in Deutschland? Dann hat er geantwortet, 7000. Und der Fragesteller sagte, nee, ich meine jetzt nicht die Mitglieder, wie viele Missionare sie haben. Und dann hat Onken gesagt, wir haben 7000 Mitglieder, aber er sagt, but we consider every member as a missionary. Das heißt, wir halten jedes Mitglied für ein Missionar. Bei uns ist doch jeder ein Missionar. Und da kam der Satz draus, jeder Baptist ein Missionar. Ich weite das mal aus, jeder Christ ein Missionar. Ich glaube, das würde Jesus unterschreiben. Jeder, der an Jesus glaubt, ist eine Botin, ein Bote Gottes in diese Welt. Ich lese uns mal diesen mir so wichtigen Text und bekannten Text aus dem Matthäusevangelium vor am Ende. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich gehe den Text mit euch so ziemlich Wort für Wort oder Satzteil für Satzteil mal durch. Die 11 also gingen auf den Berg. Keine 12 mehr, nur noch 11. Einer hatte sich distanziert, war enttäuscht von Jesus, war enttäuscht von den Jüngern, von ihrem Auftrag, von dem, was sie erreichten. Also waren es nur noch 11. Die 12 aber war eine symbolische Zahl. Da ging mehr verloren, als dass nur eine Person weniger da war. 3 galt als die Zahl für Gott. 3 Teile hat der Tempel oder so etwas, 4 als die Zahl für das Irdische, 4 Himmelsrichtungen, 4 Jahreszeiten, 3 mal 4 ist 12 und 12 ist sozusagen Gott verbunden mit der Erde, Gott auf der Erde durch sein Volk, 12 Stämme, 12 Söhne hatte Jakob, 12 Stämme hatte Israel. Als Israel dann zerbrach als Staat, waren es nur noch 3, die man erkennen konnte. Juda, oben Naphtali und Zebulon, 3 von 12, die 12 war zerstört. Als Jesus dann Jünger beruft, beruft er 12, wieder 12. Das ist der neue Anfang, ein neues Israel, ein neues Gottesvolk, ein neuer Staat Gottes auf dieser Welt. Die 11 also hatten auch schon einen schweren Einsturz, einen Verlust hinter sich. Sie waren nicht mehr 12. Da fehlt einer, der sich selber die rote Karte genommen hat sozusagen, der sich distanziert hat von den Jüngern, von Jesus und am Ende sich das Leben genommen hat. Es waren 11 angeschlagene Jünger und kein harmonisches Team. keine heile Gemeinschaft. Petrus zum Beispiel, das war ein ziemlicher Aufschneider, ein Angeber, möchte ich mal sagen. Er hat immer große Töne gespuckt, er war immer vorne ran, oft ohne nachzudenken. Er hat gesagt, alle würden dich verraten, ich aber würde dich doch nie verraten. Und dann ging er genauso stiften wie alle anderen, als Jesus verhaftet wurde. Und er war es, der Jesus verleugnet hat. Johannes und Jakobus, zwei andere, zornig, aggressiv konnten sie sein, hatten ein hohes Bild von sich selber. Als Jesus und sie unterwegs waren und sie Widerstand fanden in einem Ort, haben Jakobus und Johannes gesagt, Gott solle Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lassen auf diese Menschen da. Die Donnersöhne wurden sie genannt, die heiligen Streiter, Johannes und Jakobus. Auf der anderen Seite wollten sie ganz nah bei Jesus sitzen im Himmel. So 11 Leute, aber sie waren natürlich die Tollsten und sagten, wir möchten mal in der Ewigkeit direkt neben dir sitzen. Ehrgeizig waren sie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Charaktere und dieses Selbstbild, was manche hatten, nicht die Gemeinschaft gestört hat. Das waren 11 angeknackste Jünger mit schwierigen Charakteren. Und sie gingen dahin, wohin Jesus sie beschieden hatte. Die Frauen hatten es ihm gesagt. Jesus war zuerst Frauen erschienen, als er auferstanden war, und hat ihnen gesagt, sie sollen den Jüngern sagen, sie sollen nach Galiläa gehen, da würde er ihnen begegnen. Es gibt Orte, wo Jesus Menschen begegnen will. Da lädt er ein und er sagt auch anderen, ladet andere dazu ein. Da bin ich, zum Beispiel im Gottesdienst oder im Hauskreis oder in einem Gebetskreis. Kommt her, da wo es Wochen nur 2 oder 3 sein, wo Menschen sind, in meinem Namen versammelt, da bin ich. Also, wir haben nicht Galiläa, wir müssen nicht auf den Berg steigen, aber Gott hat seine Verheißung und seinen Segen in die Gemeinschaft von Christen gelegt. Da wo Christen zusammenkommen, in seinem Namen, ihn suchen, ihn hören wollen, ihn brauchen, da ist er gegenwärtig, da ist er da. Mir fehlen tatsächlich ein bisschen die Worte, das steht auch in meinem Manuskript hier, aber das ist wirklich so, ich kann es zum Teil nicht verstehen, nicht nachvollziehen, mir fehlen die Worte, dass es Christen gibt, auch in unserer Gemeinde, wo ich nicht erkennen kann, dass sie Gemeinschaft suchen. Es gibt etliche, die würden so gerne kommen, wenn ich die besuche, sagen die, mir fehlt die Gemeinschaft, so, ich möchte so gerne kommen, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht, weil sie nicht laufen können, nicht aufstehen können, die Kraft nicht haben. Aber es gibt auch die anderen, die kommen könnten und die andere Dinge im Leben unternehmen, aber offensichtlich keine Sehnsucht haben nach Gemeinschaft. Die Gottesdienste sind uns wichtig, sind die Hauptversammlung der Gemeinde, würde ich mal sagen. Aber wenn dann diese Leute wirklich wenigstens einen Hauskreis hätten, einen Gebetskreis hätten, andere, wo sie diese Gemeinschaft erleben, wo Jesus sagt, da bin ich, da rede ich, da tröste ich, da ermahne ich euch, da könnt ihr euch darauf verlassen, dann wäre ich ja schon getröstet. Aber was ist mit Menschen, die doch irgendwie an Jesus glauben und keine Gemeinschaft brauchen? Paulus hat gesagt, die Gemeinde sei der Leib Jesu. Alles, was lebt, will doch an den Körper ran. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mir ein Holzbein abschnallen kann und kann das neben mein Bett legen. Oder mein Glasauge kann ich auf den Nachttisch legen, mein Gebiss kann ich ins Wasser legen, kann ich da auch 3 Tage liegen lassen. Aber das sind alles Körperteile, die sind nicht durchblutet. Die gehören doch eigentlich nicht dazu. Die sind irgendwie am Rand. Oder was? Aber dass jemand, in dem Jesus lebt, also gar keine Gemeinschaft sucht mit anderen Christen, ist für mich ganz schwer zu verstehen. Und ich glaube tatsächlich, dass Menschen Schaden nehmen, wenn sie sich von der Gemeinschaft weghalten. Dass sie im Glauben Schaden nehmen. Wenn nicht, freue ich mich. Ich gönne es ja keinem. Ich möchte ja, dass jeder in seinem Glauben gehalten ist und froh ist. Aber es ist nicht meine Erfahrung. Die Erfahrung ist erst die, da bleiben Leute aus der Gemeinde weg, weil sie verletzt wurden, weil sie irgendwie trotzig sind, weil irgendeiner oder 3 Leute irgendwas getan haben, sagen sie, die Gemeinde kann ich jetzt nicht mehr und so. Es tut mir so leid um diese Menschen, weil ich glaube, wer sich aus dem Leib Jesu entfernt, dessen Beziehung auch zu Jesus wird Schaden nehmen. Das glaube ich. Die Gemeinde ist ein Kühlschrank. Ist eigentlich kein schönes Bild, aber wartet mal ab. Die Gemeinde ist ein Kühlschrank Und jeder Liter Milch, der nicht lange im Kühlschrank steht, wird irgendwann sauer. Also müssen wir dahin, wo unser Leben erhalten bleibt. Also, die kamen dahin, wo Jesus sie beschieden hat, und sie fielen vor ihm nieder. Auf die Knie fallen ist das Zeichen der Anbetung. Das griechische Wort proskynese meint genau das, auf die Knie fallen, das heißt anbeten. Das war die körperliche Haltung damals, sich Gott auszuliefern, eine Haltung einzunehmen, um zu zeigen, du bist der Herr, dir will ich gehören. Und doch glaube ich, hier ist noch mehr dahinter als nur dieses Zeichen, wir gehören dir. Ich glaube, es ist auch ein Zeichen von Furcht, von Angst, von Schwäche. Diese Jünger sind am Rand ihrer Kraft. Die sind wie eine Fußballmannschaft, eine Elf, die gerade die Verlängerung noch gespielt hat und Elfmeterschießen vielleicht noch, aber hatten schon zwei die rote Karte oder einer wenigstens. Ja, und das haben sie alles durchgehalten. Sie haben das Elend erlebt, dass der Mensch, den sie lieben, dem sie alles gegeben haben, so schrecklich gefoltert wurde und gestorben ist. Sie haben sich zurückgezogen, sind geflohen. Da war nicht mehr Mut, da war Verzweiflung, da waren so viele Fragen über ihr eigenes Leben. Und jetzt fallen sie auf die Knie. Und ich stelle mir das vor, in Ehrfurcht und auch in Angst, in Unsicherheit, in Schwäche, Gott erlebt. Einige aber zweifelten. Schaffe ich das jetzt noch, ihm nochmal zu vertrauen? Nochmal alles zu geben? Will ich das überhaupt? Will ich das alles wieder auf eine Karte setzen? Will ich mein Leben wirklich jetzt so gestalten, wie Jesus das will? Will ich das wirklich? Einige zweifelten. Was will ich noch riskieren? Was will ich hergeben? Was ist mir eigentlich viel zu wertvoll im Leben? Jetzt steht er da auferstanden, okay, und ich bin auf den Knien. Einige aber zweifelten. Lasse ich mich darauf ein, dass er lebt, dass er der Herr ist? Einige aber zweifelten. Geht das überhaupt? Sagt mal, so müssen nicht die Boten Gottes Glaubenshelden in dieser Welt sein, die in die Welt hineingehen und zum Glauben an Jesus einladen? Die müssen doch über jeden Zweifel erhaben sein, oder? Stabile Persönlichkeiten, treu, gesetzestreu. So nahezu ohne Sünde, die brauchen schon fast keine Gnade mehr. Und die haben auf alles eine Antwort, oder nicht? Die Glaubenshelden. Die Jünger waren keine Glaubenshelden. Lest mal die Evangelien. Nein, da war so viel Menschliches, so viel Angeschlagenes, so viel Schwäche. Nachfolgen, Gott gehorchen, sich ihm ausliefern, das geht eben nicht so mit links. Wenn wir ehrlich sind, fragen wir uns das alle. Wir sagen, Jesus ist da, er ist auferstanden, ich bin hier, ich gehe vielleicht auf die Knie. Aber will ich ihm mein Leben geben? Will ich mein Leben nach ihm ausrichten? Was will ich verändern? Was will ich noch opfern? Was will ich hergeben? Was ist mir eigentlich viel zu wertvoll? Will ich das mit ihm zu tun haben, mit dem Auferstandenen? Einige aber zweifelten. Das wird ihr nicht verschwiegen und das ist auch kein Drama. Das ist so. Es ist eben nicht einfach so alles wie von selbst, wenn man mit Jesus lebt. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Man kann auch übersetzen, mir ist gegeben alle Macht. Da steht das griechische Wort Exousia. Mir ist alle Vollmacht gegeben. Gott hat mir alle Vollmachten in die Hand gegeben. Vollmacht, wo kennen wir das Wort noch? Vielleicht, wenn... Na, ich nehme das eine Beispiel, ein Bankwesen. Also, da hat jemand ein Konto und gibt einem anderen eine Vollmacht. Das heißt, der kann da hin, der kann was überweisen, der kann da Geld abheben, der hat Vollmacht. Und so hat Gott Jesus alle Vollmacht gegeben. Über alle seine Konten, alle seine Möglichkeiten. Im Himmel und auf Erden. Alle Möglichkeiten hat er in die Hände von Jesus gegeben. Der Gekreuzigte hat den Thron bestiegen. Er ist der Herr, der das erste und das letzte Wort hat. Darum geht hin, sagt er dann. Ich bin der Herr, mir ist alle Macht gegeben, darum geht hin. Das müssen die Leute wissen. Die müssen wissen, wer der Herr ist. Und die müssen wissen, wer das erste und letzte Wort hat. Darum geht hin. Irgendwann hat er das letzte Wort und alle stehen vor ihm. Das muss die Welt wissen. Und das Wort der Liebe Gottes und der Befreiung, das sollen sie hören. Geht hin, auch wenn ihr kein Dreamteam seid, auch wenn es Spannungen unter euch gibt und wenn der eine oder andere ein bisschen beleidigt und verletzt ist, weil irgendjemand es ihm nicht recht gemacht hat. Das ist doch kein Luxus, zur Gemeinde zu gehören, hinzugehen, diese Welt sich senden zu lassen. Das ist das Herzensanliegen von Jesus. Geht hin, sagt es weiter, redet von Gottes Herrschaft, seid Salz und Licht in dieser Welt. Mission hat eine G-Struktur, sagt man, keine Komm-Struktur. Wir sollen nicht warten, bis Leute kommen und sagen, sag mal, bist du auch Christ, glaubst du auch an Jesus oder sowas. Wir sollen hingehen. Das haben die Kirchen schnell verlernt. Sie haben eher eine Komm-Struktur. Ich habe ein Zitat in einer anderen Predigt, von einer anderen Predigt, da heißt es, ab dem 4. Jahrhundert wurden große Kirchen gebaut. Seither sollen die Menschen kommen. Christen sollen nach dem Auftrag von Jesus Menschen sein, die in die Welt gehen, die zu den Menschen hingehen. Wir aber nennen heute die Christen, die in die Kirche gehen. Christen klagen über gottlose Zeiten, weil so wenig Leute in die Kirche kommen. Vielleicht haben wir wirklich gottlose Zeiten, aber es liegt bestimmt eher daran, dass so wenige Christen in die Welt gehen. Und nur noch in die Kirche gehen und nicht mehr zu anderen Menschen hin und den Glauben nicht bekennen und niemanden einladen und sagen, geht nach Galiläa auf den Berg, kommt in unsere Gemeinschaft, bei uns kannst du Christus erleben. Klaus Douglas, evangelischer Pastor in der Nähe von Frankfurt, er schreibt, Kirche heute ist nicht mehr durch den Begriff Sendung gekennzeichnet, sondern durch den Begriff Sitzung. Wir sitzen. Reden, beten und warten. Hingehende Gemeinden gibt es nur noch wenige, Klaus Douglas. Ich musste immer an ein Erlebnis denken. Als ich noch in Stuttgart Pastor war, hatten wir manchmal so Einsätze in der Fußgängerzone mit dem Büchertisch und sowas. Ne? Und gab es auch mal so eine Phase, da hatten wir Schilder umgebunden, vorne und hinten. Wir nannten das Sandwiches. Das Schild ging von hier bis hier vielleicht vorne, hinten genauso. Und dann sind wir durch die Stadt gelaufen. Und bei mir stand vorne drauf, es geht kein Mensch über die Erde. Punkt, Punkt, Punkt. Natürlich haben Leute mich angesprochen. Und was machst du? Gehst du nicht auch über die Erde? Und sowas. Und hinten stand drauf, Punkt, 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 den Gott nicht liebt. Und dann in irgendeiner Ecke waren dann wahrscheinlich VfB-Fans oder war das ein fremder Verein? Ich weiß nur noch, Fußballfans mit Vereinsfarben, Bierdosen in der Hand. Vielleicht 50 Meter von mir weg und einer rief rüber, hey, was bist du denn für ein Typ da, komm mal her. Da habe ich gesagt, komm du doch, wenn du was wissen willst. Da hat der gesagt, wer ist denn Missionar, ich oder du? Ja, recht hat er gehabt. Der wusste, was Mission ist, ne? Der muss sich das bei mir nicht abholen, ich muss ihm das bringen. Wir sind Gottes Briefträger und nicht Gottes Postamt, ja? Wo er seine Schreiben hinterlegt und wer will, kann sich mal eins abholen. Christen, die in der Liebe Gottes unterwegs sind, leben in der Gemeinschaft und gehen in diese Welt. Machet zu Jüngern alle Völker. Jünger ist ein anderes Wort für Schüler, tatsächlich, das gleiche Wort für Schüler. Also alle sollen Lernende werden, Nachfolger von Jesus. Wir würden sagen, ein Christ ist jemand, der glaubt und würden dann erklären, was Glaube ist. Ein Jude könnte sagen, ein Jude ist jemand, der lernt. So eine hohe Bedeutung hat das da. Der geht in die Schule, der geht in die Synagoge, der lernt. Der will weiter erforschen, was sagt Gottes Wort und wie kann ich dementsprechend leben. Das ist ein Jude. Und Jesus sagt hier also, wir sollen aus Menschen Jünger machen, Nachfolger machen, Lernende machen. Also nicht einfach Gemeindemitglieder machen, ist das Ziel erreicht oder so etwas, sondern Jünger machen. Menschen, die lernen und Jesus nachfolgen, das ist das Ziel. Der Alpha-Kurs, den meisten mindestens vom Begriff bekannt, ist wohl der verbreitetste Glaubenskurs, mindestens in Europa, der Alpha-Kurs. Da werden Grundfragen des Glaubens angesprochen. Wie kann man denn Gott überhaupt denken? Wer war Jesus? Warum musste der am Kreuz sterben? Was ist denn der Heilige Geist? Wie wirkt denn der Heilige Geist? Warum denn Gemeinschaft? Und solche Fragen. Und da gibt es ein Kapitel, das heißt, von Jesus weitersagen. Im Glaubenskurs. Das ist die Grundbelehrung von jemandem, der nach Jesus fragt. Das gehört in den Glaubenskurs. Man kann gar nicht jemanden, man kann sowieso niemanden zum Christen machen, das macht Gottes Geist. Ja? Aber man kann nicht Menschen helfen, Christ zu werden, ohne dass sie auch mal darüber nachdenken, wie sage ich das jetzt weiter? Das geht überhaupt nicht. Ja, es wäre ja so, als würde ich irgendwie angestellt werden in einer Tankstelle oder so und will überhaupt nichts verkaufen und will kein Auto waschen und gar nichts und ich will nur dabei sein. Das geht doch nicht. Das gehört in die Grundlehre eines Christen, diese Bereitschaft und Freiheit und womöglich auch die Befähigung, Hilfe. Wie kannst du denn in deinem Alltag deinen Glauben bekennen? Im Alpha-Kurs gehört das in die gleiche Kategorie, wie zu sagen, warum brauchen wir Gemeinschaft, warum brauchen wir Gemeinde. Das wäre so, als würden wir satt werden und wissen, wo das Brot ist und andere haben Hunger und wir sagen es ihnen nicht. Oder das wäre so, als würde die Titanic untergehen und wir hätten schon mal unser Rettungsboot. Ja? Es sind noch viele Plätze frei, aber wir stoßen uns schon mal ab, sollen die anderen doch ersaufen. Wir haben ja unser Boot. Das geht doch nicht. Wir sollen unseren Glauben bekennen und zum Glauben zu Jesus einladen. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Die Taufe ist in die Mission eingegliedert oder ist ein Teil der Mission. Wenn Menschen zum Glauben kommen, Jesus kennenlernen, werden sie getauft, bekommen dieses Zeichen von Gott geschenkt, du gehörst zu mir. Und ich gehöre zu dir. Wir haben letzte Woche bei uns einen Taufkurs angefangen. Es sind 3 Personen dabei. Ob die 3 am Ende getauft werden oder ob sie so fröhlich weiterleben, wissen wir noch nicht. Also die haben noch nicht gleich gesagt, ich will getauft werden. Also falls noch jemand hier ist und sagt, ich hätte auch Interesse an dem Kurs, kann er mich noch ansprechen. Geht hin, tauft sie und lehrt sie. Die Lehre war am Anfang nicht nur unserer Freikirchen, ausgesprochen wichtig. Von Martin Luther sagt man, über die damals theologischen Fragen, da konnte der mit seinem Friseur sprechen. Ja, der konnte zum Friseur gehen und der hat auch schon mitdiskutiert. Verwandelt sich das Leib, das Brot oder nicht? Verwandelt sich der Wein? Was ist Beichte? Was ist ein Sakrament? Das ist so. In den Freikirchen war es am Anfang so, dass es Bibelstunden gab, Bibelgespräche, nicht nur am Ort, sondern überall in den Dörfern, wo Menschen lebten, die Christen, die Baptisten sind. Ja? Ich habe gestern noch Günther Schmidt besucht, jetzt bei einigen leuchten die Augen, also Günther Schmidt, historisch sehr interessiert. Und da kamen wir irgendwie da drauf, unsere Gemeinde von Trendelburg bis hin zu, ich weiß nicht wo im Süden, gab es überall Gruppen und die haben in der Bibel gelesen, da gab es auch mal Gottesdienste. Die Lehre war so wichtig. Das waren im Grunde die Vorgänger, könnte man sagen, der Hauskreise. Ja? Dieses Bibelgespräch gab es in Hamburg schon vor der Baptistengemeinde. Daraus ist dann die Gemeinde erst entstanden. Ein amerikanischer Theologe hat mal gesagt, die Lehre ist die Intensivform der Mission. Wir missionieren, es kommen Menschen zum Glauben. Damit ist aber nicht Punkt, sondern Doppelpunkt. Jetzt ihnen helfen, im Glauben zu leben, auf mögliche Fragen Antworten zu geben, auf mögliche Nöte im eigenen Leben Antwort zu geben, Begleitung zu geben, Gewissheit der Gnade zu schenken. Die Lehre als Intensivform der Mission und der Theologe sagt dann, wo das unterbleibt, da gäbe es eine hohe Kindersterblichkeit unter den Christen. Dass wir denken, naja, der glaubt jetzt an Jesus, der gehört zur Gemeinde, Punkt. Aber er wird nicht weitergeführt in seinem Leben. Geht hin. Christen sind Menschen, die hingehen. Macht zu Jüngern. Jünger sind Menschen, die andere zu Jüngern machen. Tauft sie, lehrt sie alles halten, was ich geboten habe. Das sind die Herzensanliegen von Jesus. Und dann sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ein Reisesegen, ein Auftragssegen. Jesus sagt nicht, Leute, bleibt einfach sitzen. Ich bin bei euch. Alle Tage, bis an der Weltende. Er sagt, geht hin in alle Welt. Und ihr werdet sehen, dann bin ich bei euch. Alle Tage, bis an der Weltende. Kennt ihr den 12. Mann? Also wenn es um Fußball geht, bei Frauenfußball müsste ich jetzt von der 12. Frau sprechen, aber ich bleibe mal beim 12. Mann. Also 11 Leute auf dem Spielfeld, wer ist denn dann der 12. Mann? Der 12. Mann ist das Publikum, weil meistens bei den Heimspielen, da gewinnen die Mannschaften, nicht alle, aber von der Tendenz her auf jeden Fall. Ja? Und so könnte man sagen, Jesus ist der 12. Mann, wenn die 11 hingehen. Wenn wir hingehen, ist Jesus der 12. Mann. Das Bild ist ein bisschen kaputt, weil Jesus ist der Erste, der auf dem Spielfeld steht. Und der geht voran, der fängt schon an zu spielen. Und er sagt, mir ist alle Macht gegeben. Darum geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Amen. Nun, aufwärts.
Und das war der Gottesdienst am Mönchberg.